Wie schon gesagt, der heutige Predigttext steht in Matthäus 2, die Verse 1 bis 8. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen Stadt in Judäa. Herodes war damals König. Einige Sterndeuter kamen aus dem Orient nach Jerusalem und erkundigten sich: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, war er bestürzt und mit ihm alle Einwohner Jerusalems. Er rief die hohen Priester und Schriftgelehrten zusammen und fragte sie: Wo soll dieser versprochene Retter geboren werden? Sie antworteten: In Bethlehem, im Land Judäa. So heißt es schon im Buche des Propheten: Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt im Land Judäa, denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel führen wird. Da rief Herodes die Stadtdeuter heimlich zu sich, die Sterndeuter heimlich zu sich, und fragte sie, wann sie zum ersten Mal den Stern gesehen hätten. Anschließend schickte er sie nach Bethlehem und bat sie: Sucht nach dem Kind und gebt mir Nachricht, wenn ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm die Ehre erweisen. Wir hören jetzt die Predigt.
Wofür kannst du dich so richtig begeistern? Am liebsten würde ich jetzt mal rumgehen mit dem Mikro und das Sammeln auf einer Flipchart aufschreiben. Wofür kannst du dich so richtig begeistern? Was weckt so Leidenschaft in dir? Wo können wir Leidenschaft entwickeln? Ich habe immer den Eindruck, so ein Synonym für Begeisterung sind ja die Fußballfans. Da wird gesungen, das ist ja richtig ein spirituelles Erlebnis, ja? Schalke, da zu stehen und dann zu singen. Pastoralreferent Wolfgang Feldmann, der früher hier in Uedem war, sagte immer, das ist meine zweite Glaubensgemeinschaft. Und man braucht auch, wenn man jetzt zum Beispiel Fan von Leverkusen ist, demnächst Leidenschaft, denn in der Zwischenrunde in der Euroleague, da spielt Frankfurt gegen Donetsk. Wir können das Bild mal einblenden, Frankfurt und Leverkusen. Und Leverkusen muss nach Krasnodar. Wissen wir alle, wo das liegt. Nein, das liegt in Südrussland, circa 3100 Kilometer. Also wenn man als Fan von Leverkusen dann dort hin will, dann braucht man schon Leidenschaft. Mit dem Auto 36 Stunden, mit der Bahn geht's wesentlich bequemer, 60 Stunden. Mit dem Flug nur 6 Stunden, aber man muss mindestens 400 Euro in die Hand nehmen, um dahin zu fliegen, zu Fuß. Gut, das wird jetzt heute keiner mehr machen, aber 3 Monate wären man unterwegs. Leidenschaft. Ich glaube, eine andere Gruppe von Menschen, die auch so ein Synonym bilden für Leidenschaft, sind vielleicht Forscher. Die suchen, die forschen leidenschaftlich gern. Heute ist das vielleicht ein bisschen schaumgebremst. Meine Kinder sagen, eigentlich brauchen wir nichts mehr wissen. Wir brauchen noch nicht mal mehr wissen, wo es steht. Wir brauchen nur WLAN. Und den Rest erledigt Google. Aber früher, klar, da musste man rumfahren. Also es gab ja Zeiten, da sind Studenten noch zu verschiedenen Bibliotheken gereist und haben dort in echten Büchern geblättert und sich Notizen gemacht und Informationen zusammengetragen, andere Menschen befragt. Das war zeitintensiv, das war arbeitsintensiv. Da brauchte man schon ein gewisses Maß an Leidenschaft oder vielleicht auch Leidensdruck. Das konnte auch sein. 2009 ist das Weltraumteleskop Kepler ins All geschossen worden und es hat bis Oktober diesen Jahres funktioniert, dann wurde es abgeschaltet. Und 2011 wurde die Sensation bestätigt. Forscher hatten Kepler 22b entdeckt. Kepler 22b war ein neuer Planet und die Forscher gingen davon aus, dass dieser Planet in einem Wassergürtel liegt, das heißt, er bot alle Voraussetzungen, dass dort auch menschliches Leben stattfinden könnte. Ja, vielleicht erleben wir dann doch irgendwann Star Wars. Die Forscher waren total aus dem Häuschen. So etwas erlebt ein Astronom nur einmal in seinem Leben. Das war ein Lebensereignis. Und dann spielen in dem Moment Zeit und Aufwand keine Rolle mehr. Vor 2300 Jahren entdeckten die Babylonier die Präzession. Ich wusste auch nicht, was das ist. Die Erdachse steht schräg. Man sieht das hier auf dem Bild. Also da, wo dieser Kringel drum ist, das ist die Erdachse da unten, das ist unsere Erde. Und die Erdachse steht schräg. Und es wäre ja schön, wenn diese schräge Erdachse jetzt wenigstens fix wäre. Das würde uns vielleicht beruhigen, aber auch das ist sie nicht, sondern sie bewegt sich. Also die Erde dreht sich nicht nur um sich selbst, sondern auch die Erdachse an sich bewegt sich. Sie wandert nämlich in einer Kreisbewegung immer rund um diese gedachte senkrechte Erdachse. Das zeigt oben dieses P, diese Präzision. Sie wandert in einer Kreisbewegung und zwar in 72 Jahren ein Grad. Zugegebenermaßen nicht wahnsinnig schnell, aber sie bewegt sich. Und sie braucht dann, um einmal rund zu sein, 360 Grad, einen kompletten Kreis, dafür braucht sie 25.800 Jahre. 25.800 Jahre, das nennt man in der Astronomie ein Weltjahr oder auch ein platonisches Jahr. Dieses platonische Jahr ist in 12 Weltmonate unterteilt. Jeder Weltmonat hat 2150 Jahre. Man spricht auch von einem Weltzeitalter. Ein Weltzeitalter. Und diese Weltzeitalter tragen die Namen der 12 Tierkreiszeichen, weil nämlich die Erdachse auf ihrem Weg einmal rund diese 12 Tierkreiszeichen durchwandert. In einem Kreisbogen. Man sieht das vielleicht auf dem nächsten Bild. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so ein Modell irgendwo in einem Museum gesehen habt und euch immer gefragt habt, was soll das eigentlich? Habe ich mich auch immer gefragt. Aber dieses Modell spiegelt die Präzision wider. Das alles wussten die Babylonier schon vor 2300 Jahren. Die Astronomie war bereits weit entwickelt und hatte als Grundlage kluge Köpfe, scharfe Beobachtung, präzise Berechnung und jahrhundertealte Dokumentation, wo man alles aufgezeichnet hatte und nachschlagen konnte. Und diese Wissenschaft vermischte sich dann mit Religion zur Astrologie, mit Gestirnsgottheiten und Horoskoplehre. Diese Mischung aus Astronomie und Astrologie nannte man Sterndeutung. Sterndeutung. Und die Sterndeutung beeinflusste die gesamte antike Welt enorm stark. Sie beeinflusste den Alltag des normalen Menschen, aber sie beeinflusste sogar die Entscheidung der Kaiser. Vor 2000 Jahren, deswegen sind wir ja alle heute hier zusammengekommen, weil vor 2000 Jahren etwas passiert ist. Vor 2000 Jahren ging der Weltmonat Widder seinem Ende entgegen und man stand in der Erwartung eines neuen Weltzeitalters. Der Weltmonat Fisch oder Fische begann. Ein neues Weltzeitalter. Und aufgrund von bestimmten Begebenheiten war die Erwartung, dass das ein goldenes Zeitalter werden wird. Die Juden hatten eine ganz starke Messias-Erwartung. Man sprach auch von einem Heilszeitalter. Und dann tauchte der Stern von Bethlehem auf. Das ist keine Legende, sondern das ist wirklich passiert. Man weiß heute, Jupiter, der antike Königsstern, der Stern der obersten Gottheit, hat sich damals innerhalb von ganz kurzer Zeit dreimal mit dem Saturn, dem Planeten des Gottes der Zeit, des Gottes der Geschichte, mit dem Gott Kronos verbunden. Interessant, der Apostel Paulus beschreibt es so, er sagt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und ein Aufschrei geht durch die Riege der babylonischen Sterndeuter. Das ist ein Lebensereignis. Ja, wir sehen hier die Sterndeuter damals in Babylon. Und ein Aufschrei geht durch diese Wissenschaft. Wir lesen davon eben im Matthäus-Evangelium. In dieser Zeit kamen einige Sternforscher aus dem Orient nach Jerusalem. Sie sehen diesen Stern, sie sehen dieses Ereignis an der Schwelle zu einem neuen Weltzeitalter, und was machen sie jetzt? Sie brechen auf. Schwierige Wege warten auf sie. Sehen wir auf dem nächsten Bild. Aufwendig ist das, was sie vorhaben. Das ist gefährlich. Aber sie brechen auf. Sie brechen auf aus dem gewohnten Umfeld. Sie brechen auf aus den gesicherten Positionen, aus dem, was sie sich alles erarbeitet hatten. Sie brechen auf ins völlig Ungewisse. Mehrere Wochen werden sie unterwegs sein. Sie sind Forscher. Sie leben leidenschaftlich. Und sie wollen diesen neuen König finden. Sie wollen diesen neuen König anbeten. Brechen viele auf? Nein. Nicht die Masse. Nicht die Mehrheit. Einige. Wir sagen heute immer drei. Die Bibel hat das gar nicht überliefert. Sie hat uns drei Geschenke überliefert, und weil wir gedacht haben, drei Geschenke sind drei Leute, deswegen sagen wir drei. Drei Weisen oder die drei Könige. Sternforscher, einige, vielleicht drei. Und nach Wochen erreichen sie das Land Israel und schließlich die Hauptstadt, geistliches Zentrum des Landes, Regierungssitz Jerusalem. Davon schreibt der Bibeltext. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen Stadt in Judäa. Herodes war damals König. Und in dieser Zeit kamen einige Sternforscher aus dem Orient nach Jerusalem und erkundigten sich, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hierher gekommen, um ihn anzubeten. Und König Herodes war bestürzt, und nicht nur er, sondern alle Einwohner Jerusalems. Sie kommen in diese große Stadt. Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Das ist nur die Tempelanlage. Das ist der Tempel von Herodes dem Großen. Er hatte, um sich beliebt zu machen beim Volk, weil er ein König war, der mit den Römern paktiert hatte, um sich beliebt zu machen beim Volk, hatte er den Salomonischen Tempel zu diesem Prunk ausgebaut. Und da kommen diese Sterndeuter an, große Stadt, Metropole, Hauptstadt, andere Sprache. Und was sie total verblüfft, um es nett auszudrücken, wahrscheinlich sogar stark irritiert ist, da ist überhaupt nichts vorbereitet. Nichts vorbereitet. Keiner weiß Bescheid. Es entsteht Gerede, es entsteht Unruhe da, wo sie sich radebrechend verständigen können. Aber keiner geht mit ihnen. Die Sterndeuter lassen sich nicht entmutigen. Schließlich gelangt der Dorffunk auch bis in den Palast von Herodes. Und dann lesen wir in Matthäus 2, die Verse 3 bis 6, König Herodes war bestürzt, und nicht nur er, sondern alle Einwohner Jerusalems. Und dann rief er die führenden Priester und Schriftgelehrten zusammen und fragte sie, wo soll denn dieser neue König geboren werden? Und sie antworten ihm, im Buch des Propheten Micha heißt es, Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt im Land Judäa, denn aus dir kommt der Mann, der mein Volk Israel führen wird. Herodes, der Große, hat keine Ahnung und ist verständlicherweise entsetzt. Als amtierender König kann man schon mal entsetzt sein, wenn plötzlich jemand fragt, wo ist denn der neue König? Und dann ruft er seine Berater, seine Übersetzer, seine führenden Priester, der Hohe Rat kommt zusammen, und sie forschen in ihren Schriften und sagen, Bethlehem, da kommt der neue König an. Und dann lesen wir die Verse 7 bis 9. Da rief Herodes die Sternforscher heimlich zu sich und fragte sie, wann sie zum ersten Mal den Stern gesehen hätten. Und anschließend schickte er sie mit diesem Befehl nach Bethlehem, sucht nach dem Kind und gebt mir Nachricht, wenn ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm Ehre erweisen. Und nach diesem Gespräch gingen die Sternforscher nach Bethlehem. Er lädt sie ein in den Palast, und vielleicht haben sie gedacht, Mensch, jetzt kommt die Sache mal ins Rollen, jetzt werden wir den neuen König treffen, weit gefehlt. Sie treffen nur den alten König und er fragt sie aus. Er lässt sich ihre astronomischen Berechnungen und ihre astrologischen Deutungen aufsagen. Das ist interessant, ja. Vielleicht verursacht das bei ihm auch ein bisschen Gänsehaut-Feeling. Und dann sagt er, okay, Bethlehem, da müsst ihr hin. Aber er geht nicht mit. Keiner geht mit. Kein einziger geht mit. Und allein ziehen die Sterndeuter weiter, nochmal 9 Kilometer südwestlich von Jerusalem, so wie von hier bis nach Goch, müssen sie in die Dämmerung hineinlaufen. Da soll ihr Ziel liegen, Bethlehem. Ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, was haben die wohl gefühlt? Was haben die wohl gedacht? War alles umsonst? Stimmen unsere alten Dokumente nicht? Und dann gehen sie in die Dämmerung und plötzlich entdecken sie wieder diesen Stern. Und dann wissen sie, nein, wir sind nicht verrückt, wir haben uns nicht vertan. Und sie ziehen weiter und kommen dort in dieses kleine Dorf. Man weiß heute, das waren weit, weit unter 1000 Einwohner. Ein Dörfchen. Und wieder suchen und durchfragen und dann finden sie Jesus und sind am Ziel. Und der Vers 9 lautet, wenn wir ihn mal ganz einblenden, sie gingen nach Bethlehem, das Unglaubliche geschah, der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, führten sie, und er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Wo kommt Gott an? Wo darf er ankommen? Einige Impulse gibt mir dieser Bericht von den Sterndeutern an Weihnachten mit. Der erste Impuls, lebe erwartungsvoll. Lebe erwartungsvoll. Weißt du, der König des Lebens ist da. Nicht damals, sondern wir gehen davon aus, dass Jesus Christus heute lebt. Gott ist doch keine Ideologie, es geht doch nicht um Religion, es geht nicht darum, irgendwelche Rituale abzufeiern. Sondern es geht um die Begegnung mit einem lebendigen, persönlichen Gott, der dir begegnen will. Lebe erwartungsvoll. Zweitens, lebe leidenschaftlich, suche leidenschaftlich. Das kann Arbeit kosten, ja, Mühe, Schweiß, Aufbruch aus Vertrautem heraus. Dass man sichere Positionen, sichere Denkmuster, gerade auch in Religion, im Glauben, verlassen muss, wenn es um die Sache mit Gott, wenn es um die Sache mit Jesus Christus geht. Aber ich bin davon überzeugt, dass alle Mühe sich lohnt. Warum? Weil wir dafür geschaffen sind, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Er ist unser Schöpfer. Wir sind dafür geschaffen, mit Gott zu leben. Das ist unser Ursprung. Da kommen wir ursprünglich her. Und unser Herz sehnt sich danach. Augustinus, der Kirchenvater, hat gesagt, unser Herz ist unruhig in uns, bis es Frieden findet in dir, Gott. Und dann entdecken wir ein zweites. Nicht nur wir sind geschaffen für die Beziehung, für die Gemeinschaft mit Gott, sondern wir sind auch dafür geschaffen, für ihn zu leben. Es hat einen Sinn, dass du auf der Welt bist. Mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Begabungen, mit deinem Maß an Zeit und an Kraft, an Ressourcen, an Erfahrung. Und Gott sagt, ich möchte mit dir mein Reich bauen. Darum geht es in unserem Leben. Das gibt unserem Leben eine ganz andere Ausrichtung, ein Ziel, einen Sinn. Deshalb lohnt sich das, sich leidenschaftlich auf die Suche zu machen. Gott möchte uns Identität schenken, dass du ein Gotteskind bist, dass du wieder in die Gemeinschaft mit ihm hineinfindest und Gott möchte deinem Leben einen Sinn und ein Ziel schenken. Leben mit ihm, leben für ihn. Suche leidenschaftlich, lebe leidenschaftlich. Und weißt du, es gibt doch nichts Ätzenderes als halbe Sachen. Machen halbe Sachen Spaß? Selten. Es gibt auf der Welt nichts Langweiligeres oder Öderes als eine lauwarm gelebte Gottesbeziehung. Jemand hat das mal so gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und deshalb suche leidenschaftlich und lebe leidenschaftlich, wenn es um die Beziehung mit Gott und Jesus Christus geht. Ein weiteres Machen zeigen uns die Weisen aus dem Morgenland auf, nämlich lass dich nicht entmutigen. Ob durch Hindernisse, durch gleichgültige Menschen, durch Menschen, die nicht mitgehen wollen, vielleicht Menschen, die sagen, Mensch, Junge, jetzt mach mal halblang. Lass dich nicht entmutigen. Und ein weiterer Punkt, such dir Gefährten. Reise nicht allein. Glaube, auch gerade leidenschaftlicher Glaube, braucht die Gemeinschaft. Glaube allein geht ein, meine Oma immer gesagt. Glaube allein geht ein. Lebe Gemeinschaft, such dir Gefährten, die mit dir auf diesem Weg sein wollen. Teil das Leben mit ihnen. Auch das Leben, was du als Christ erlebst. Betet miteinander, betet füreinander. Nehmt euch die Landkarte des Lebens, die Bibel, die Gott uns gegeben hat, um daran miteinander zu forschen, zu lesen. Wir brauchen Weggefährten auf diesem Weg. Beurteile nicht nach dem Augenschein. Jesus war nicht in Jerusalem, sondern in Bethlehem. Und Jesus war nicht bei Herodes dem Großen, sondern bei den Hirten. Und Jesus war nicht bei dem hohen geistlichen Rat von Jerusalem, dem zentralen Punkt des jüdischen Glaubens, sondern bei den Sterndeutern aus dem Osten. Jesus wurde nicht bei den Augenscheinmenschen geboren. Und immer wieder entdecke ich tiefen Glauben und starkes kindliches Vertrauen, gerade bei den unscheinbaren Menschen, bei den Kranken, vielleicht bei den Alten, bei den Angeschlagenen. Schau nicht auf den Augenschein. Und ein letzter Impuls: Lege Gott nicht fest in der Art, wie er dir begegnet und wie er dich leiten soll. Der Hohe Rat hat vielleicht gedacht, wir haben doch unsere Schriften, wir haben unsere Tradition, wir haben unsere Erfahrung, unser Wissen und schließlich sind wir ja nun mal Gottes Volk. All das hatten die Sterndeuter in Bezug auf den Gott der Bibel nicht. Und doch leitet Gott gerade sie. Womit? Mit einem Stern. Gott knüpft in dem Leben dieser Menschen an und spricht so in ihr Leben hinein. Lass dich von Gott überraschen. Lebe erwartungsvoll. Ihr habt auf eurem Platz dieses Heft gefunden, Lebenslust, die Weihnachtsausgabe. Es ist ein Geschenk von uns, darf jeder mit nach Hause nehmen und vielleicht in einer stillen Stunde an Weihnachten mal drin blättern. Vielleicht steht was Überraschendes über Gott drin. Und ihr findet auf der ersten Seite eine Karte. Das ist eine Einladung, ein Flyer zu dem Seminar Schritte zum Glauben. Schritte zum Glauben, ein Glaubensgrundkurs. Vielleicht ist das ein Geschenk, das du dir selber machst. Dass du sagst, ich möchte suchen. Ich möchte nachforschen. Dann kannst du dich gern zu diesem Kurs anmelden. Gib dich nicht so schnell mit Antworten zufrieden. Suche selber nach. Lebe erwartungsvoll. Lebe leidenschaftlich. Und sei dir sicher, Gott lässt sich finden. Vielleicht sollte ich es persönlicher formulieren. Gott will Weihnachten bei dir ankommen. Amen.